Liebe Gemeinde, wer öfter ins Theater geht, der weiß Bescheid. Vorn auf der Bühne ein kleiner Kasten. Darin befindet sich die Souffleure. Man sieht sie nicht. Man sollte denken, sie wäre gar nicht da und sie wäre überflüssig. Aber von wegen. Wenn ein Schauspieler im Text hängen bleibt, dann flüstert sie ihm zu, was er an Worten braucht, bringt ihn wieder in Gang und der weitere Verlauf der Aufführung ist gerettet. Und so ähnlich verhält es sich auch mit der Jahreslosung. Sie begleitet uns durchs Jahr 2021. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Wir finden das gut mit der Barmherzigkeit. Aber wie das Leben so spielt, manchmal bleiben wir stecken, vergessen, was uns aufgetragen ist. Und da tut uns das Erinnern an die Jahreslosung einen guten Dienst. Sie souffliert sozusagen, sie hilft uns wieder auf die Sprünge, sie flüstert uns zu, was für uns wichtig ist, erinnert an das, was wir vielleicht übersehen haben. Und es ist ja bereits in der Begrüßung und in der Lesung der Epistel angeklungen. Und weil wir das so nötig haben, dass uns immer wieder das Richtige zugespielt wird, will uns die Jahreslosung durch das gesamte Jahr begleiten, damit wir ja nicht vergessen, was Gott uns ans Herz legt. Und heute hören wir auf sie. Lukas 6, Vers 36, Jesus Christus spricht, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Liebe Gemeinde, man stelle sich die Szene einmal vor. Ein Mann sieht das Unglück, er bleibt stehen, holt das Verbandszeug aus der Tasche und wird weltberühmt. Als barmherziger Samariter wird er zum Markenzeichen für spontanes Helfen. Die Geschichte, die Jesus uns erzählt, gehört zur Allgemeinbildung und zur Weltliteratur. Der Arbeiter-Samariter-Bund, Samariterdienst und andere Einrichtungen gehen auf das zurück, was uns Jesus erzählt. Der barmherzige Samariter hat Geschichte gemacht und darauf können wir als Christen durchaus ein wenig stolz sein. Jesus meint, schaut euch den Mann und sein Verhalten an, tretet in seine Fußstapfen, seid barmherzig. Leichter gesagt als getan. Da regen sich in uns manche Vorbehalte und Widerstände, oft auch verständlich. So erleben wir es ja bereits auch in der Geschichte, die Jesus erzählt. Der Samariter, ein Mann aus Samaria, ist ja nicht der Erste, der an dem überfallenen Mann vorbeikommt, der hilflos an der Straße liegt. Zuerst kommt ein Priester. Er kommt aus dem Tempel und will nach Hause. Er hat Feierabend. Er sieht den Mann. Und tausend Bedenken schießen ihm durch den Kopf. Hier helfen? Eigentlich wäre das ja dran, aber es ist unmöglich. Wenn ich den anpacke, werde ich unrein für meinen kultischen Dienst, für mein frommes Amt. Überhaupt, vielleicht ist der Mann ja schon tot, dann wäre meine Hilfe eh für die Katz. Er geht weiter. Vielleicht hat er ihm noch ein frommes Blättchen hingelegt, falls er wieder zu sich kommt. Ähnlich geht es beim Leviten zu, dem Tempelhelfer. Auch er nimmt das Unglück wahr, auch ihm schießt manches durch den Kopf. Ich kann kein Blut sehen, außerdem wartet zu Hause die Familie auf mich. Auch er geht weiter. Und ich bin davon überzeugt, dass jeder unter uns hier seine eigene Geschichte der Unbarmherzigkeit anfügen könnte. Leider Gottes. Manchmal trifft uns die Not auf dem falschen Fuß an. Manchmal durchkreuzt sie unsere Pläne. Ich erinnere mich, es liegt lange zurück in meiner früheren Gemeinde, Tag vor der Konfirmation, die Predigt lag noch im Rohzustand auf dem Schreibtisch und plötzlich klingelt es. Eine ältere Frau vor der Tür, ob ich wohl Zeit hätte. Naja, was sollte ich denn sagen, als Christ allgemein und als Pfarrer? Natürlich. Und dann hat sie Platz genommen und hat geredet wie ein Wasserfall. Ich fand das alles ziemlich belanglos. Die wollte gar nicht wieder gehen. Und ich guckte immer wieder rüber zum Schreibtisch, zu meiner Predigt und zur Konfirmation. Die schöne Zeit rann dahin. Und hinterher war ich doch bestürzt. Dieser Frau sollte ich nach Gottes Willen zum Nächsten werden. Barmherzigkeit sah anders aus als mein Verhalten. Merken wir, nicht die Not löst bei uns unbedingt Barmherzigkeit aus. Auf Not kann man auch anders reagieren. Einfach nur lästig, betrifft mich nicht. Der andere ist an seinem Unglück selber schuld, hat selber das eingebrockt, soll er sehen, wie er da wieder rauskommt. Ich brauche meine Zeit und mein Geld für Wichtigeres. Und was der Beweggründe alles sind. Manchmal ist Barmherzigkeit eine regelrechte Widerstandsbewegung, nicht gegen unser Inneres mit seinen Argumenten. Barmherzigkeit strömt nicht automatisch aus uns heraus. Manchmal stockt es. Und dann ist es gut, dass wir uns, wie bei der Soufflöse, daran erinnern lassen, heute durch die Jahreslosung. Man könnte nun am heutigen Sonntag einwenden, wir erleben doch derzeit viel Barmherzigkeit. Wo ist das Problem? Siehe die enorme Hilfsbereitschaft angesichts der Unwetterkatastrophen in mehreren Landstrichen. Die Betroffenheit ist groß, die Hilfsbereitschaft auch. Viele Signale der Zuwendung und der Liebe. Der Superintendent in Köln hat geschrieben, die besonders betroffenen Kirchengemeinden berichten von einer großen Hilfsbereitschaft. Das zeigt an, in der Not sind viele da, denen das Elend ans Herz geht, die sich um die Betroffenen kümmern und mit ihren Mitteln helfen, so gut das möglich ist. Beeindruckend, was hier auf die Beine gestellt worden ist, wie viele Millionen zusammengekommen sind, um denen zu helfen, die unverschuldet in Not geraten sind. Darüber können wir uns als Christen nur freuen. Und wir werden sicherlich selber auch unseren persönlichen Beitrag einbringen, auch als Gemeinden, um zu helfen. Aber machen wir uns nichts vor. Diese Welle der Barmherzigkeit erfasst nur einen kleinen Teil der Bevölkerung und hält nicht lange vor. So sehr wir uns darüber freuen, das klingt bald wieder ab. Damals wie heute bleibt Barmherzigkeit eine Widerstandsbewegung, zeigt sich an allen Ecken und Enden unseres Alltags. Da geht es leider häufig anders zu, hart und unerbittlich. Wenn andere Barmherzigkeit üben, zum Beispiel als Rettungssanitäter, dann müssen sie oft erleben, wie sie beschimpft, bespuckt und beleidigt werden. Auch die Helfer, die gegenwärtig in den Unwetterkatastrophengebieten zugange sind. Und die Hetze im Netz hat unerträgliche Ausmaße angenommen. Was man einem anderen nicht ins Gesicht sagen würde, per Smartphone sind Hass und Häme dabei, Hochkonjunktur zu haben. Und das geht bis hinein in den politischen Raum. Der Ton ist rauer geworden, nicht nur wegen Corona. Wer bestimmte Meinungen nicht teilt, wird umgehend beschimpft und in böse Schubladen einsortiert, als Nazi oder Rassist abqualifiziert. Der westfälische Innenminister Herbert Reul hat gesagt, wir sind eine Rüpelrepublik geworden. Insofern ist die derzeitige Hilfsbereitschaft zwar erfreulich, aber nur eine kurzzeitige Unterbrechung. Bald werden wieder die alten Schlagzeilen der Unbarmherzigkeit den Ton vorgeben. Zum Glück müssen wir Barmherzigkeit nicht aus unseren Fingern saugen. Jesus hilft uns mit der Jahreslosung auf die Sprünge. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Wir sollen nicht Maß nehmen an unserem guten Willen, der ist sehr wackelig, sondern am barmherzigen Gott. Er meint es mit jedem Menschen gut. Barmherzig zu sein, das ist sein Wesensmerkmal, das ist seine DNA, wie man heute so sagt, sein Alleinstellungsmerkmal. So erleben wir es quer durch die Bibel. Siehe Jesus, die Barmherzigkeit in Person. Wo er geht und steht, lässt er sich vom Elend der Menschen anrühren. Ein Gelähmter wird von vier Freunden herbeigetragen, ein Blinder schreit herzzerreißend, der Witwe gibt er ihren toten Sohn wieder. Jesus fragt dann nicht danach, weshalb, wieso, warum, ob derjenige auch die Hilfe verdient. Entscheidend ist, er oder sie haben es nötig. Das gibt für Jesus den Aufschlag. Und hier sind wir als Christen herausgefordert. Unser Maß ist nicht unser Ärger oder unser Zorn, sondern Jesus. Wenn wir auf Jesus schauen, kommen wir auf die barmherzige Spur. Dann ändert sich das Klima unseres Umgangs miteinander. Das hat Pfarrer Uwe Holmer schmerzlich bei vielen Christen vermisst. Sie kennen die Geschichte, er war in der Wendezeit Direktor einer diakonischen Einrichtung in der Nähe von Berlin. Und weil man die Honeckers nicht anderswo haben wollte, waren sie bei ihm und seiner Frau im Pfarrhaus zu Gast. Für Uwe Holmer, so hat er mir erzählt, war es selbstverständlich, dass er von den SED-Genossen böse Briefe bekam. Wie kann man den, der die DDR an den Karren gefahren hat, der selber in Saus und Braus gelebt hat, wie kann man den so freundlich bei sich aufnehmen? Viele Genossen haben lautstark und empört vor dem Pfarrhaus randaliert, sodass oft die Polizei kommen musste. Aber am schlimmsten, hat Uwe Holmer erzählt, waren die frommen Leute. Die beiden Honeckers haben uns Christen jahrzehntelang schikaniert, haben unsere Kinder um Bildungschancen gebracht, haben uns Christen nur Böses an den Hals gewünscht. Wie kann man die in ein Pfarrhaus aufnehmen? Für viele Christen undenkbar. Deshalb griffen sie zur Feder und fanden bittere Worte. Und diese Unversöhnlichkeit hatte Uwe Holmer nicht erwartet. Dieses Maß an Unbarmherzigkeit hat ihn schockiert. Das bei Christen. Seid barmherzig. Jesus gibt uns den Takt für unser Denken und Verhalten vor. Wenn jemand in Not geraten ist, wodurch auch immer, ist unsere Barmherzigkeit gefragt. Frage, hat der selber Schuld, rückt in die zweite Reihe. Wo Not ist, sind wir als Christen herausgefordert. Und zwar ganz praktisch. Mitleid empfinden ist zu wenig. Sicherlich haben der Priester und der Levit Mitleid mit dem Verunglückten empfunden. Sie waren ja keine Unmenschen. Ihnen ist das Los des Mannes nahegegangen, aber damit hatte es sich. Erst der Samariter sieht nicht nur die Not, sondern geht sie an. Und sein Mitleid führt zu praktischen Konsequenzen. Er packt zu, er tut das Nötige. Und dadurch kommt sein gesamter Tagesablauf durcheinander und auch seine Geldbörse wird dünner. Aber sein Handeln hat unendlichen Segen gebracht und hat Menschen in großem Stil angestiftet, Ähnliches zu tun. Bereits im ersten Jahrhundert, in den ersten Jahrhunderten, war das Verhalten der Christen, das barmherzige Verhalten, ein warmer Regen der Güte, der vielen wohlgetan hat. Der heidnische Satiriker Lukian musste bestätigen, Christen vergessen die Witwen nicht und lassen die Weisen nicht in ihrer Not. Der, der hat, hilft die Not dessen zu lindern, der nichts hat. Und das ohne Missgunst. Wenn Christen einem Fremden begegnen, nehmen sie ihn mit in ihr Haus und heißen ihn willkommen, als wenn er ihr eigener Bruder wäre. Und das setzt sich fort bis in die jüngere Geschichte. Auch hier sind unübersehbare Zeichen der Barmherzigkeit gesetzt worden. Ich denke an Johannes Daniel Falk, dem wir das Lied »O du Fröhliche« verdanken. Falk wollte in der Nähe von Goethe im Olymp der Dichter glänzen, doch Gott hat ihn durch tiefes Leid geführt und das hat Falk innerlich verändert. Er wurde zum Gründer des ersten Waisenhauses in Deutschland, der Lutherhof in Weimar. Zwei Jahrhunderte später war es Friedrich von Bodelschwingh, der sich der Fallsüchtigen, so nannte man das damals, angenommen hat. Er gab denen, die als Epileptiker ausgegrenzt waren, in Bethel bei Bielefeld ein Zuhause und eröffnete ihnen auch medizinisch neue Lebensperspektiven. Ich denke aktuell an die über 100 Bahnhofsmissionen in Deutschland, gegründet von der evangelischen und katholischen Kirche. Und diese Bahnhofsmissionen sind nicht nur Anlaufstelle für hilfsbedürftige Reisende, sondern auch für solche, die mit ihrem Leben gestrandet sind und obdachlos geworden sind. Hier wird für sie gesorgt, hier wird ihnen weitergeholfen. Ein kleiner Golfstrom der Liebe in unseren großen Städten. Leider ist im Laufe der Jahrhunderte im Namen des Christentums auch viel Böses und Ärgerliches angerichtet worden. Dafür können wir uns heute nur schämen. Aber das darf nicht den Blick auf das Gute verstellen, das Christen der Nachfolge in Jesu bewirkt haben und noch bewirken. Und so erleben wir es rund um den Globus, dass Christen versuchen, mit ihren Möglichkeiten, durchsetzt von Fehlern und Versagen, aus ihrem Glauben praktische Konsequenzen zu ziehen, den Glauben umzusetzen in Hilfe für Schwache und Arme und Kranke, umzusetzen auch in Bildungschancen für Kinder. So entstehen rund um den Globus Oasen der Barmherzigkeit. Ich denke an viele Menschen, die durch die erfahrene Liebe von Christen nachdenklich geworden sind und dadurch den Weg zum Glauben gefunden haben. In der weitergegebenen Liebe steckt missionarische Kraft. Wir überzeugen als Kirche nicht nur durch unsere Worte, sondern auch durch die Barmherzigkeit, die hoffentlich in unseren Reihen zirkuliert. Die Art, wie wir miteinander und mit anderen umgehen, lädt ein oder stößt ab. Wie war das doch in der DDR? Sie hat sich als atheistischer Staat verstanden. Die Kirchen waren an den Rand gedrängt, Christen wurden schikaniert und um vielfältige Bildungs- und Berufschancen gebracht. Doch wenn die Parteifunktionäre krank wurden, habe ich mir sagen lassen, suchten sie gerne christliche Krankenhäuser auf. Warum? Dort herrschte ein anderes Klima des Umgangs miteinander. Dort ging man freundlich miteinander um. Auch die Pflegeeinrichtungen der Diakonie hatten einen guten Ruf. Christen haben sich liebevoll um solche Menschen gekümmert, die in dem neuen sozialistischen Zeitalter als Bremsklötze des Fortschritts betrachtet wurden, weil sie krank, behindert oder pflegebedürftig waren. Die brachten ja nichts ein. Die waren nur ein Kostenfaktor. Die Kirche hat sich um sie gekümmert. Die Jahreslosung möchte unser Nachdenken auslösen, liebe Gemeinde. Wo kann ich an meinem Platz, mit meinen Möglichkeiten, in meinem Umfeld etwas von der Liebe weitergeben, die ich von Jesus empfange? Wo kann ich gut zu anderen sein, die es vielleicht schwer haben durch Fremde oder eigene Schuld? Wo auch immer, in der Nachbarschaft, im Freundeskreis, in der Gemeinde oder im Verein. Und wir werden erleben, Gott wird uns das Maß an Kraft, Übersicht und Liebe geben, was wir dafür nötig haben. Gott überfordert uns nicht. Und wir werden erfahren, wir selber werden durch weitergegebene Barmherzigkeit am meisten gesegnet. Die alte Weisheit trifft ja zu. Das Gute, das wir anderen geben, das kehrt ins eigene Herz zurück. Wir werden durch weitergegebene Barmherzigkeit nicht ärmer, sondern reicher, glücklicher und zufriedener. Und zum Schluss will ich noch eins anfügen. Seid barmherzig. Das gilt nicht nur gegenüber anderen, sondern auch gegenüber uns selbst. Manchmal verhalten wir uns sehr hart und unbarmherzig, wenn es um uns geht. Wir haben unsere Ideale. So und so müssten wir eigentlich sein. Wir haben unser Traumbild von uns und bleiben logischerweise weit dahinter zurück. Wir vergleichen uns mit anderen, die doch anscheinend so viel ansehnlicher, so viel fitter, tüchtiger sind. Logisch, dass wir unzufrieden werden. Manchmal sind wir unsere eigenen Widersacher. Muss nicht sein. Auch hier bittet uns Jesus, seid barmherzig. sei barmherzig auch mit dir. Überfordere dich nicht. Gott liebt dich nicht erst dann, wenn du so bist, wie du dir das erträumst, sondern er hat dich und mich so ins Herz geschlossen, wie wir heute Morgen hier sitzen. Und deshalb gilt es auch dir und mir, und wir lassen es uns neu sagen, damit wir nicht in der Unbarmherzigkeit stecken bleiben. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Amen.